Ja, hallo Stefan Petrovic.
Hallo Wolfgang, gell?
Wolfram.
Ja. Hallo Wolfram. Ja, schön, ja, dass wir das Interview heute machen können.
Ja, ich freue mich auch und danke, dass wir es machen können. Du hast einen Film gemacht, Wunder der Lebenskraft. Was ist für dich Lebenskraft?
Lebenskraft ist im Prinzip das, was uns als Menschen, aber auch jede Pflanze, jedes Tier am Leben erhält, eine Energie, die in uns ist. Und nur solange diese Energie in uns wohnt, solange sind wir auch tatsächlich am Leben. Ich habe gerade vor 2 Tagen gelesen von diesen Forschungen, die es mal gab bei Sterbenden. Und dann haben ja die Sterbenden ein paar Gramm Gewicht verloren, genau im Moment des Todes. Und manche sagen, das ist die Seele, vielleicht ist es auch die Lebenskraft, die einen damit verlässt.
Und siehst du Lebenskraft als eine Energie, die überall ist, oder ist es nur in Lebenswesen?
Ich vermute, ich kann das jetzt nicht nachprüfen und ich bin ein sehr wissenschaftlich denkender Mensch als ehemaliger Informatiker oder studierter Informatiker. Ich vermute, dass es überall ist. Nachprüfen, sichtbar machen kann man es letztendlich nur in Lebewesen und das ist auch das, was ich in meinem Film gemacht habe. Nachzuweisen oder zu zeigen, was passiert, wenn Menschen über eine starke Steigerung der Lebenskraft erleben. Und dann gibt es eben nachvollziehbare, sichtbare Symptome und dann sehe ich die Auswirkungen der Lebenskraft, natürlich nicht die Lebenskraft selbst.
Und wenn es heißt, zum Beispiel die Lebenskraft ist in einem Menschen oder in einem Tier drin, das hört sich ja an, als wäre das schon eine Trennung, also die Lebenskraft und der Mensch oder die Lebenskraft und der Tier oder die Pflanze. Ja, ist diese Trennung nur bei uns im Verstand oder siehst du da wirklich eine Trennung?
Das ist eine sehr gute Frage und letztendlich kommen wir da natürlich auch sehr ins Philosophische zu fragen, ist das, was wir an Begriffen im Kopf haben, an Bildern im Verstand, ist das tatsächlich die Realität? Inwieweit das eine Einheit ist, ich denke, solange wir leben, ist es auf jeden Fall eine Einheit, Lebenskraft und Mensch. Sonst würde der Mensch nicht funktionieren, sonst würde das Tier nicht funktionieren, sonst würde der Grashalm nicht wachsen. Ob sich das trennt im Moment des Todes oder ob da ein anderes Signal stattfindet, gleichzeitig denke ich, ist in dem Raum, den ein toter Körper einnimmt, immer noch Lebenskraft. Insofern ist es eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Und ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin Informatiker. Ich konzentriere mich immer mehr auf das, was ich tatsächlich beweisen. Beweisen ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber erfahren kann zumindest. Und ich für mich kann jetzt keine definitive Aussage treffen, ob Mensch und Lebenskraft eins sind oder ob das sozusagen eine Zutat ist, die wir kriegen. Die Tatsache, dass wir die stark anheben können, lässt mich zumindest vermuten, dass wir die Möglichkeit darauf zugreifen zu können, stark vergrößern können.
Also die Lebenskraft ist was, was immer da ist, was aber unterschiedlich stark wahrgenommen wird oder vielleicht auch unterschiedlich stark spielt irgendwie in verschiedenen Momenten.
Unterschiedlich stark in Anspruch genommen werden kann auch. Zum Beispiel, wenn ich Sport treibe. Normalerweise funktioniert ja jeder Mensch auf irgendeinem gewissen Level und dann treibt er Sport, vielleicht sogar sehr anstrengenden Sport, Leistungssport und er fordert mehr Lebenskraft an. Sein Körper benötigt mehr Lebenskraft und die wird dann auch zur Verfügung gestellt und dann steigt für die Zeit der Anforderung des Level und meistens auch noch ein Stück darüber hinaus, weil jeder, der schon mal intensiven Sport getrieben hat, kennt es wahrscheinlich, dass der Körper auch 2-3 Stunden danach noch auf einem höheren Niveau ist als vorher und erst dann flacht die Kurve langsam wieder ab.
Wie ich jetzt die Wissenschaftler verstehe, was jetzt so drüber kommt von der Wissenschaft, ist ja, dass alles irgendwie Energie ist, dass es, was wir als Materie wahrnehmen, eigentlich auch in Bewegung ist, also energetisch ist. Und wir nehmen ein festes Ding nur wahr, weil wir eben die einzelnen Atome nicht sehen können oder was immer sich bewegt. Ist jetzt, könnte man sagen, alles ist aus Lebenskraft. Es gibt eigentlich nur diese Lebenskraft, die sich in unterschiedlichen Formen ausdrückt.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich versuche mal eine kleine Differenzierung. Es ist alles Energie und schon Einsteins Formel E gleich mc Quadrat sagt es natürlich aus, dass auch die Materie Energie, reine Energie ist, die wir nur, wie du schon gerade gesagt hast, anders wahrnehmen. Auf der anderen Seite erfahre ich die Lebenskraft als eine intelligente Energie, also Energie mit Bewusstsein. Ob das jetzt für all die Energie, die um uns herum ist, auch zutrifft, kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, wenn die Lebenskraft einen dynamischen Zustand erreicht hat, und ein Teil der Film geht ja um die Kundalini-Kraft, die man in Indien so nennt. Wir im Westen kennen eigentlich kaum einen Begriff. Der Begriff des mystische Feuer aus dem Christentum geht in die Richtung. Aus China, aus Japan kenne ich keine Differenzierung von Qi oder Qi zu dynamisch gewordener Qi oder Qi. Also zurück, die dynamisch gewordene Lebenskraft, die hat tatsächlich eine Intelligenz und hilft dem Menschen dabei, sich zu entwickeln. Ein Seminarteilnehmer von Armin Mattig, einem der Protagonisten in meinem Film, hat mal gesagt, das ist der Turbo. Und genauso nehme ich für mich wahr. Ich habe relativ viele therapeutische Maßnahmen auch in meinem Leben unternommen. Und viele Menschen kennen das vielleicht, dass man eine Therapie macht und denkt, man hat ein Thema erledigt. Und ein halbes Jahr später, ein Jahr später begegnet einem das gleiche Thema wieder auf einer anderen Ebene mit einem klein wenig anderen Aspekt. Und die dynamisch gewordene Lebenskraft, die Kundalini-Kraft, befreit den Menschen von Fehlern, wie Teresa von Avila, die große christliche Heilige aus dem 15. Jahrhundert in ihrem Buch Die innere Burg, sinngemäß beschreibt. Nicht wörtlich mit diesen Worten. Sie nimmt auch nie das Wort Kundalini in den Mund, sondern die Symptome, die sie ihr Leben lang erfahren hat, lassen doch sehr stark darauf schließen, dass sie eine Kundalini-Erfahrung durchlebt hat, und zwar eine relativ langjährige. Und ihre Aussage ist letztendlich, die Kundalini befreit den Menschen von Fehlern, und das sind eben die Dinge, die wir auch teilweise therapeutisch angehen, aber eben auch die Fehler, die wir vielleicht im Christentum als Sünde bezeichnen würden.
Mit Fehler meinst du jetzt was? Das ist ja auch schon wieder ein Urteil. Also das ist ein Fehler und das ist kein Fehler. Meinst du jetzt einfach, was ein Mensch für sich selber als ungünstig sieht, oder?
Das wäre mein Hauptfokus, zu sagen, Dinge, die mich selbst belasten. Ich möchte jetzt von außen gar keine Bewertung drauf haben, sondern wenn ich feststelle, ich begegne einem Hund und in mir entsteht Angst, weil mich vielleicht als Kind mal ein Hund gebissen hat, dann ist es für mich ein Fehler in meinem, in Anführungszeichen, Funktionieren. Ich verwende ungern dieses Wort, weil es sowas Mechanisches beinhaltet. Aber solche Dinge gibt es eben zuhauf. Ich habe Stress mit Dingen, wo ich eigentlich keinen Stress haben sollte. Ich reagiere nicht so, wie ich gerne reagieren würde. Und das bezeichne ich als Fehler, ohne jetzt das bewertend formulieren zu wollen. Aber es ist natürlich schwierig, wenn ich was verändern will, habe ich immer eine kleine Bewertung drin, denn sonst würde ich es ja nicht verändern wollen. Wenn für mich alles gleich wäre, dann würde ich hier sitzen für den Rest meiner Tage und warten, was passiert.
Ja, also das erlebe ich auch so, dass man natürlich versucht, das zu machen und sein Leben so zu schaffen und zu leben, dass wie es angenehm ist und wie es den Fähigkeiten und Möglichkeiten entspricht. Aber andererseits wird es ja im Leben auch immer Extreme geben. Also man kann Gesundheit eigentlich nicht genießen, wenn man nicht auch Krankheit kennt. Oder man kann Glück nicht genießen, wenn man nicht auch mal unglücklich ist. Also, oder siehst du das anders? Sind die Extreme, die unterschiedlichen Extreme nicht nötig und einfach Teil des Lebens?
Ja, das ist, ich würde sagen, die Extreme, oder nennen wir mal, die Unterschiede sind auf jeden Fall nötig, sonst habe ich keine Wahrnehmung. Die Frage ist natürlich, muss ich eine schwere Krankheit durchleben, um meine Gesundheit genießen zu können? Oder jetzt wie bei mir, seit vielen Jahren kaum noch krank geworden durch diese Kundalini-Erweckung, ist es einfach so, dass ich sage, ich merke manchmal, ich laufe heute nur auf 80%. Und dann schätze ich die 120 wieder mehr, die ich am nächsten Tag bringen kann. Insofern schätze ich das auch, wenn das Tal nicht so tief ist. Also ich brauche kein tiefes Leid, um mein Glück genießen zu können. Und genauso ist es ja so, dass durch Heilung und eine Erhöhung der Lebenskraft hat viel miteinander zu tun, gehören eigentlich untrennbar zusammen. Durch Heilung entsteht eben auch die Fähigkeit, mehr Gefühle wahrnehmen zu können, intensiver Gefühle wahrnehmen zu können. Das heißt, wenn was nicht so optimal läuft, dann merke ich das schon, wenn das Tal relativ gering ist und nicht erst, wenn ich hier unten am Boden angekommen bin. Insofern denke ich, es besteht die Möglichkeit, dieses Auf und Ab einfach eine Ebene höher zu heben. Und das ist schon eine sehr wichtige und wertvolle Erkenntnis für mich gewesen. Und auch die Erfahrung vieler Menschen, die über eine stark erhöhte Lebenskraft verfügen dürfen, zu sagen, natürlich kenne ich auch noch Aufs und Abs, aber die finden einfach eine ganze Liga höher statt und ich kenne keine 2 Wochen grippekrank im Bett mehr, ich kenne keine schweren Krankheiten mehr. Und bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich komme aus Burkina Faso, wo wir mit Heilungssuchenden letzte Woche waren, und in Burkina Faso war ein extremer Smog. Wir waren einmal auch mit dem Bus unterwegs, wo wir dann auf der Heimfahrt bemerkt hatten in der Nacht, es kommt pures Kohlenmonoxid aus dem Motor in den Bus. Wir saßen also mit den Tüchern vor der Nase da und natürlich spüre ich auch jetzt meine Lunge ein bisschen. Ich huste ab und zu, ich habe ein bisschen, ja, sowas ähnliches wie Schnupfensymptome. Aber wahrscheinlich wäre ich früher da 2 Wochen im Bett gelandet mit 39 Grad Fieber, Gliederschmerzen und so weiter. Und jetzt merke ich einfach, es geht mir auch nicht so gut wie sonst, aber es ist einfach eine Etage höher.
Ja, du hast vorhin erwähnt, dass du eher ein rational denkender Mensch bist oder warst, also als Programmierer. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich für die Lebenskraft interessierst?
Ja, also einmal war ich immer ein rational denkender Mensch, auf der anderen Seite war mir immer klar, es gibt mehr als uns als Menschen und unser Gehirn, und wenn wir sterben, ist alles vorbei. Das war für mich auch aus logischem Aspekt eine völlig unsinnige Vorstellung, auch aus dem Aspekt der Energieerhaltung. Wir als Mensch, als Seele, die den Menschen antreibt, können nicht einfach verschwinden nach dem Tod. Insofern war ich natürlich für spirituelle Themen grundsätzlich offen. Ich habe die dann nicht in der Religion gefunden, in der ich aufgewachsen bin, und bin dieser Vereinigung danach ausgetreten und habe mich weiter auf die Suche begeben, bis ich letztendlich, habe viele Experimente gemacht im therapeutischen Bereich und vor allem auch im Ernährungsbereich. Gerade der letzte Bereich ist ja auch ein Punkt, wo viele Menschen danach suchen, weniger krank zu werden und mehr Lebenskraft, Lebensenergie zur Verfügung zu haben. Auch das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich es mir erwartet habe, und letztendlich war es ein Zufall, der mich 2008 beim Spirit Event in Oberhausen im Ruhrgebiet mit Armin Mattig zusammengebracht hat. Oder ich würde heute sagen, es war Fügung. Zufall ist ja oft nur der Name, hinter dem sich Gott versteckt, wenn wir keine andere Erklärung haben. Und ich habe dann da eine erste kleine Erfahrung gemacht im Rahmen einer abendlichen Heilsession, die Armin Mattig gemacht hat. Und 2 Jahre später habe ich ein Seminar bei ihm besucht, weil ich wissen wollte, woher all die merkwürdigen Phänomene kommen und was das für die Menschen bedeutet, die diese erfahren. Denn Armin Mattig hatte mich eingeladen, seine Kongresse zu filmen, die er selber noch 2 Jahre lang veranstaltet hat. Und bei diesem Seminar ist meine eigene Kundalini-Kraft erweckt worden, und das war für mich so ein intensives und, ja, ich muss schon sagen, beglückendes Erlebnis, dass ich mich begonnen habe, damit zu beschäftigen, und irgendwann die Idee geboren wurde, darüber muss man einen Film drehen. Das müssen mehr Leute wissen, wie schnell es tatsächlich möglich ist, eine Kundalini-Erweckung zu erleben oder zumindest eine stark gesteigerte Lebenskraft zu erleben. Denn wir haben uns alle daran gewöhnt, vor allem in der spirituellen Szene, dass wir 20 Jahre meditieren und irgendwann passiert vielleicht was. Also ich bin selber, habe ich 8 Jahre lang die Lehren Yoganandas praktiziert, Kriya Yoga. Und von Kriya Yoga wird gesagt, es wird praktiziert, um mit dieser Atemtechnik die spirituelle Wirbelsäule zu reinigen, damit irgendwann die Kundalini aufsteigt. Und letztendlich ist es aber so, dass das kaum jemand erlebt. Und genau das ist ja das Problem an der Sache. Und es jetzt innerhalb kürzester Zeit anders erlebt zu haben, war für mich die Motivation zu sagen, das müssen mehr Menschen wissen und wer kann denn noch was auf diesem Gebiet? Weil Armin Martich ist ja nicht der Einzige. Es gibt noch ein paar andere. Einige davon sind in meinem Film. Und das ist für mich einfach so ein Anschub für Menschen, ihnen zu helfen, zu sagen, es gibt die Möglichkeit, die positive Entwicklung in deinem Leben drastisch zu beschleunigen. Und das war meine Motivation für den Film.
Ja, und wie macht man das, wenn man einen Film machen will? Weil da ist ja einiges zu nötig. Also hattest du das Fachwissen und...
Ich bin ja seit Ende 2007 mit meiner Firma dvdwissen.com auf Kongressen unterwegs, filme dort Vorträge und stelle sie in meinem Online-Shop Menschen zur Verfügung. So sind ja wir uns auch mal auf dem Rainbow Spirit Festival begegnet. Ja, und das heißt, ich konnte eine Kamera bedienen. Ich wusste, wie ein Videoschnittprogramm geht, aber ich wusste im Prinzip nicht, wie man einen Film dreht. Und ich habe einfach angefangen, weil ich gesagt habe, manchmal muss man Dinge einfach tun. Und wir haben natürlich, ich sowie die Cutter, die den Film geschnitten haben, denn die Aufgabe habe ich nicht übernommen, weil ich weiß, ich kann das zwar technisch, aber ich habe nicht das Feeling und auch nicht die Geduld dafür. Und wir haben gemeinsam sozusagen an dem Projekt gearbeitet. Vielleicht auch ein Grund, warum es 3,5 Jahre gedauert hat, aber es war auch gut, dass es die 3,5 Jahre gedauert hat, weil viele Inhalte erst im letzten Jahr dazu kamen. Insofern war das eine gute Sache, dass wir uns die Zeit gegeben haben und wir haben es während dem Machen haben wir gelernt, wie wir einen Kinofilm machen. Wir haben uns natürlich das eine oder andere Vorbild genommen. Allerdings war es uns immer wichtig, alles in unserem Film muss authentisch sein. Wir kennen ja alle diese Filme, die so ein ganz klar definiertes Thema haben, wie The Secret, wo Sätze gesagt worden von verschiedenen Protagonisten, wo ich immer das Gefühl habe, denen wurde der Satz in den Mund gelegt. Vielleicht war es so, vielleicht war es nicht. Es gibt angeblich in der Filmbranche sogar ein Spezialwort für diese geplanten, scheinbaren Dokus. Das war mir wichtig. Jede Szene in meinem Film ist authentisch in einer Live-Situation zustande gekommen. Und daher bezieht der Film auch ein Stück seiner Kraft. Uns im Schnitt hat sich das natürlich ein bisschen schwieriger dargestellt, weil die Sätze eben nicht aufeinander abgestimmt waren. Das heißt, wir mussten teilweise lange uns die Interviews anhören, ein bisschen basteln, zu schauen, wo kann man welchen Satz am besten unterbringen, wie ist es ein schöner Übergang mit dem Sprechertext und so weiter. Und ja, wir haben im Prinzip, das ganze Team hat noch nie einen Kinofilm gedreht, meine Kater noch nicht, ich noch nicht als Kameramann und Regisseur, die Musiker waren auch noch nicht beim Kinofilm beteiligt. Aber uns ist, glaube ich, ein ganz gutes Werk gelungen, denn wir haben jetzt über 13.500 Zuschauer im Kino gehabt und wir sind mit unserer Vermarktung noch lange nicht am Ende. Und die Zuschauer sind begeistert. Viele Kinos spielen länger als ursprünglich geplant, weil die Zuschauerzahlen so gut sind. Und wir haben ja auch im April den Publikumspreis des Cosmic Cine Festivals gewonnen, was natürlich für uns alle eine schöne Bestätigung war. Insofern kann ich vielen Menschen, die jetzt vielleicht andere große Ideen im Kopf haben und zunächst mal denken, sie brauchen zuerst das Geld und zuerst die Ausbildung und das Ganze zieht sich dann Jahre hin. Einfach auch mal raten, manchmal muss man sich was trauen, manchmal muss man die Frechheit besitzen, zu sagen, ich lege jetzt los, ich hole mir natürlich an so vielen Stellen wie möglich Hilfe und Rat, aber ich lege los, weil meistens im Tun entstehen dann schon die richtigen Dinge.
Ich habe von dir gelesen, dass du gesagt hast, bei einem Spielfilm ist der Regisseur Gott, weil er eben alles bestimmt und alles so haben will, wie er es möchte. Aber bei einem Dokumentarfilm wie bei deinem, da ist Gott der Regisseur. weil das einfach das Leben das so zusammenbringt. Ja? Vielleicht kannst du dazu was sagen, wie du das meinst.
Ja, tatsächlich ist es so, dass der Satz nicht von mir kommt, sondern er wurde mir von Peter Arthur Straubinger, dem Macher von Am Anfang war das Licht, gesagt. Und zwar auch auf dem Kongress, auf dem wir uns begegnet sind. Und ich habe das bestätigt gefunden, indem ich immer wieder bemerkt habe im Laufe dieses Projektes, ich bin Menschen begegnet, die kann man nicht finden, sondern es war Fügung und die waren wichtig für den Film. Und andere Dinge, wo ich in meinem Geist immer gedacht habe, die müsste man im Film haben, das hat dann nicht funktioniert und hinterher hat sich herausgestellt, es war eigentlich gut, es ist was viel Besseres gekommen. Und ich denke, das ist der Sinn dieses Satzes. Und meine Aufgabe als Regisseur ist eben auch wirklich, mich zu bemühen, oder ist gewesen, mich zu bemühen, darauf zu hören, was soll wirklich passieren und nicht, was will ich mit meinem Ego in diesem Film haben.
Hast du auch eine persönliche Entwicklung im Laufe des Entstehens des Films gemacht? Also jetzt hast du das schon erwähnt, dass die Kundalini sich befreit hat. Ja, vielleicht kannst du dazu was sagen, zu deiner persönlichen Entwicklung.
Ja, also natürlich einmal diese gesundheitlichen Auswirkungen, die ich als extrem zufriedenstellend erlebe. Das viel Wichtigere ist für mich heute aber die Bewusstseinsentwicklung, der Grad der Freiheit, mit dem ich mein Leben lebe, frei von vielen Ängsten, die es vor 10 Jahren noch gibt, von vielen Sorgen, von vielen Zweifeln. Und das ist tatsächlich auch eine Erfahrung, die habe nicht nur ich gemacht, die machen eigentlich sehr viele Leute, die so eine Erfahrung machen. Und natürlich durch das Projekt selber, als jemand, der so ein Projekt in die Welt setzt, verändert sich natürlich auch die Art, wie man Menschen gegenübertritt, weil man weiß jetzt, man hat was geschaffen, was Menschen interessiert, was sie begeistert, was ihnen Antworten liefert auf grundsätzliche Fragen, die sie in ihrem Leben haben. Und da geholfen zu haben, ist natürlich ein extrem befriedigendes Gefühl.
Du bist Initiator und Regisseur und Kameramann, auch Interviewer des Filmes. Dann taucht noch ein Produzent auf, Andreas Wehner. Was ist jetzt der Unterschied zwischen dem, was du gemacht hast, und diesem Produzenten?
Also der Andreas, bei dem ich im Moment auch noch wohne, wahrscheinlich nicht mehr lange, hat letztendlich durch eine kleine Investition in den Film uns auch geholfen, über manche kleineren Kostenhürden hinwegzukommen. Und er hat ansonsten relativ wenig sich in das Projekt, in die inhaltlichen Fragen des Projektes eingemischt, sondern immer nur gefragt, wo kann ich helfen. Ich bin sozusagen der ausführende Produzent und der hat sich mehr um die finanziellen Dinge gekümmert. Also alles, was machen wir jetzt, zu welchem Zeitpunkt, diese Fragen habe immer ich gemacht. Und Andreas hat sich eher um die äußeren materiellen Rahmenbedingungen gekümmert.
Magst du noch was zum Inhalt des Films sagen? Jetzt haben wir ja mehr allgemein gesprochen. Also sind es hauptsächlich Interviews oder schöne Bilder, die die Lebenskraft darstellen? Oder ist es eine Mischung? Ja.
Also der Film setzt sich zusammen. Wir reisen sozusagen von einem Protagonisten zum anderen. Diese Reise entspricht nicht exakt dem, was ich in meinem Leben gemacht habe. Aber vom Spirit her erfasst sie doch ziemlich genau auch meine Lebensreise. Die Bilder, die man im Film sieht, sind einerseits sehr schöne Bilder, teilweise Landschaftsaufnahmen, Zeitrafferaufnahmen, teilweise aber auch vor allem Aufnahmen von Menschen, die eben eine Session, eine Behandlung, eine Meditation, eine Yogastunde der Protagonisten miterleben, gemischt mit den Interviewpassagen. Insofern ist es, viele Leute haben ja, wenn sie in den spirituellen Film gehen, immer die Angst, jetzt sehe ich wieder nur sprechende Köpfe auf der Leinwand. Und das ist uns, denke ich, und so sind auch die Rückmeldungen sehr, sehr gut gelungen, dass es wirklich auch immer sehr schön ist zuzusehen und zu sehen, was der Protagonist gerade meint, weil man gerade einen Menschen sieht, der genau das erlebt. Und der Inhalt bewegt sich von der Schulmedizin, die ja eigentlich mit dem Thema Gesundheit sehr viel zu tun haben sollte und früher auch den Begriff Vis Vitalis für die Lebenskraft hatte, aber heute sich von diesem Begriff mehr oder weniger getrennt hat, weil er nicht messbar ist. Über in Shaolin, über Yoga-Wege Indien hin zu westlichen Heilern und Heiligen. Wir haben einen Franziskaner-Tazer aus Süditalien im Film, wo viele Heilungen stattfinden. Und dann schließlich eben noch nach Afrika, nach Burkina Faso, wo ich jetzt eben auch gerade herkomme, zu einem Heiler, wo auch sehr spektakuläre, teilweise spontane Heilungen stattfinden. Und so wandern wir also jetzt rein von der Lebenskraft, was ist sie, wie kann ich sie steigern, hin zu dem dynamischen Zustand der Kundalini-Kraft und dann weiter hin zu dem Zusammenhang Heilung und Lebenskraft, was ja eine untrennbare Einheit ist. Ja, und das ist eben der Hauptpunkt des Films am Schluss, Heilung. Und er wird auch sehr spirituell, dieser Film am Schluss, denn Heilung ohne Gott ist eigentlich auf tiefer Ebene kaum vorstellbar. Und das ist auch das, was ich in meinem Film bemerkt habe. Alle Protagonisten des Films haben eine sehr starke Verbindung zu Gott, eine sehr starke Verbindung zum Göttlichen.
Was ist für dich Gott? Ist das was Äußeres, was in der Form ist? Oder ist das einfach die Lebensenergie selber? Oder?
Gott ist für mich erfahrbar. Erfahrbar in seinen Eigenschaften, bedingungslose Liebe, Kraft und Weisheit. Inwieweit das jetzt personifiziert werden mag von Menschen, ich denke, dass dort eine Intelligenz dahinter steht. Insofern hat es schon was Personifizierbares. Denn ohne eine Intelligenz wären diese Eigenschaften auch nicht, würden die nicht zu einem konstruktiven Äußeren führen. Insofern ist für mich Gott schon eine personifizierbare Wesenheit, so nenne ich es mal. Letztendlich ist Gott alles. Gott ist überall, sonst wäre ja per Definition nicht Gott für mich. Und wenn man eine Gotteserfahrung hat, dann ist es eine Erfahrung, die Menschen grundlegend verändert, die das Leben grundlegend verändert und auch die Einstellung zum Leben und zu anderen Menschen. Ich habe lange vor diesem Film mal Pater Williges Jäger interviewt, das muss 2006 gewesen sein. Und der hat damals gesagt, eine solche Erfahrung gibt ein Erlebnis, wie es kein zweites gibt. Da muss dir keiner mehr sagen, du sollst deinen Nächsten lieben, du kannst gar nicht mehr anders. Und das ist letztlich eine Erfahrung, die viele Menschen machen, die so mystische Erfahrungen oder auch Gotteserfahrungen machen. Und eine stark erhöhte Lebenskraft oder Kundalini hilft eben auch sehr häufig dabei, solche Erfahrungen zu machen.
Dann fällt auch in der Beschreibung zu deinem Film und in Kommentaren dazu auf der Begriff Seele. Was ist für dich Seele?
Ja. Also viele Menschen sehen die Seele als den göttlichen Funken. Jetzt bin ich katholisch aufgewachsen und in der katholischen Liturgie gab es immer den Satz, und sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wenn die Seele rein der göttliche Funke wäre, dann müsste die nicht gesunden. Also muss die Definition von Seele noch mehr umfassen. Und für mich ist die Seele dieser göttliche Funke, der über viele Inkarnationen hinweg reist und die Bewusstseinserfahrungen dieser Inkarnation sammelt. Und diese Bewusstseinserfahrungen sind natürlich nicht nur positiv. Wir waren vielleicht auch mal Krieger, wir waren Betrüger, wir waren Herrscher, der nicht so gut mit seinen Untertanen umgegangen ist. Wir waren Dieb, was auch immer. Und diese Dinge gilt es zu heilen und dann macht für mich dieser Satz der katholischen Liturgie plötzlich Sinn.
Wodurch passiert Heilung? Ist das eine energetische Sache hauptsächlich oder ist es auch wichtig, sich mit der Geschichte der Krankheit oder des Krankseins oder was immer zu beschäftigen?
Heilung passiert meines Erachtens durch Bewusstseinsveränderung. Zum Beispiel, wie du sagst, sich mit der Sache zu beschäftigen, aber vor allem auch zu vergeben. Sich zu vergeben, den anderen zu vergeben und gegebenenfalls um Vergebung zu bitten. Und ein guter Heiler kann eben noch dazu beitragen und unterstützen. Und auch wenn mehr Kraft, mehr Energie zugeführt wird, dann vergrößert sich mein Spielraum vergeben zu können, vergrößert sich mein Spielraum, mein Bewusstsein verändern zu können. So wie wenn ich ein PS-stärkeres Auto habe, dann habe ich mehr Spielraum, um zu überholen. Und das ist meines Erachtens der Vorgang, wie Heilung entsteht. Und gleichzeitig gehört dann manchmal auch noch einfach göttliche Gnade dazu, dass Menschen einfach was geschenkt bekommen. Und das ist was ich auch sehr häufig erlebt habe, was auch viele andere sehr häufig erlebt haben. Wenn man bereit ist zu vergeben, dann wird einem sehr viel geschenkt. Und das ist das, was ich dann als Gnade bezeichne.
Die Fähigkeit bestimmter Menschen, eben Heiler zu sein oder Energie ins Fließen zu bekommen oder eben das energetische Potenzial zu erhöhen bei anderen Menschen durch ihre Anwesenheit, ist es einfach eine natürliche Fähigkeit, die ein Mensch geschenkt bekommt, wie die Fähigkeit, einen grünen Daumen zu haben, oder kann man das erlernen durch Technik?
Ich denke, einerseits hat natürlich jeder Mensch eine gewisse Fähigkeit dazu geschenkt bekommen. Es ist unser Potenzial, denke ich, unser grundsätzliches Potenzial, sowas erreichen zu können. Viele Menschen haben es noch nicht sehr entwickelt. Und wenn ein Heiler wirklich ein großer Heiler wird, dann denke ich, hat es immer damit zu tun, dass er wirklich das echte Anliegen hat, den Menschen zu helfen, und manche würden auch sagen, und sein Leben Gott gegeben hat, so wie zum Beispiel Bruno Gröning, der immer gesagt hat, mir ist all dieses Äußere nicht wichtig, mir geht es darum, Gott zu dienen. Und Bruno Gröning war definitiv einer der größten Heiler, die wir in den letzten 100 Jahren hatten. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob das ausreichend schon war. Vielleicht habe ich auch einen Teil der Frage vergessen.
Sind diese Menschen Kanäle irgendwie, die für andere energetische Räume öffnen?
Ich denke, sie sind Kanäle, ja, die Räume öffnen, die Möglichkeiten teilweise öffnen. Jeder dieser Leute in meinem Film hat auch ein bisschen eine andere Aufgabe, und ich denke, es gäbe noch viele weitere zu zeigen, die wieder ein bisschen andere Schwerpunkte haben. Zum Beispiel Saidu, der afrikanische Heiler, hat tatsächlich die Aufgabe, bestimmte spezielle Krankheiten zu heilen. Also für Klienten, die zu ihm kommen, bei einem Gesundheitsproblem zu helfen. Armin Mattich zum Beispiel hat die Aufgabe, auf Seelenebene zu helfen, Türen zu öffnen. Plötzlich öffnen sich neue Wege im Leben der Betroffenen. Und so hat jeder Heiler oder jeder Heilige besondere Aufgaben. Und keiner kann erwarten, genau den gleichen Job zu haben wie der andere, nur weil er dessen Ausbildung durchlaufen hat.
Und die Menschen finden intuitiv zu dem richtigen Heiler, der das heilt oder durch den oder mit dem das passieren kann, was gerade für sie ansteht?
Ja, ich hoffe, dass die Menschen intuitiv zu dem richtigen Heiler finden. Hängt natürlich davon ab, wie sehr die Intuition der Menschen entwickelt ist. Im Notfall gibt's mal eine Erfahrung, die nicht ganz so vorwärts bringt, wie man es sich erhofft hat, und dann bleibt man halt weiter auf der Suche. Dieses weiter auf der Suche sein betrachte ich ganz persönlich aus meiner Erfahrung auch nicht als einen negativen Aspekt. Hätte ich zum Beispiel mit therapeutischen Methoden oder mit meinem Ernährungsexperiment damals schon die gesundheitlichen Erfolge gehabt, die ich jetzt nach der Kundalini-Erweckung zu verzeichnen habe, dann hätte ich mit meiner Suche wahrscheinlich aufgehört. Und so bin ich aber immer im Suchmodus geblieben und bin jetzt eigentlich meines Erachtens zum Urgrund vorgestoßen, zum Urgrund unserer Gesundheit und zum Urgrund des Lebens an sich und natürlich auch unseres Bewusstseins, denn Bewusstsein und Lebenskraft hat natürlich, wie schon erwähnt, auch viel miteinander zu tun.
Und die Menschen finden intuitiv zu den richtigen Firmen, die ihnen weiterhelfen.
Auch das hoffe ich. Es gibt ja immer mehr Filme in der Richtung, und das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Immer mehr Leute sind auf der Suche und fragen sich ja, so wie unsere Gesellschaft abläuft, so kann es doch nicht weitergehen. Und die einen steigen mit der Ernährung ein, die anderen steigen mit Kritik an der Gesellschaft ein, die dritten steigen mit dem Geldsystem ein und die vierten steigen vielleicht mit meinem Film ein. Und es liegt nicht an mir, und da sind wir wieder bei einer Frage von dir vorher, zu der Frage von Fehlern, zu beurteilen, ob der Weg der richtige ist. Er muss für die Betroffenen passen. Und natürlich freue ich mich, wenn mein Film ganz, ganz viele Menschen erreicht. Aber ich freue mich noch mehr, wenn er die richtigen Menschen erreicht. Und vielleicht ist die Zahl nicht ganz so groß, aber die richtigen, wo sich wirklich viel verändert, als dass ganz viele reingehen und sagen, das war dann doch nicht mein Film. Wobei ich erlebe es selten, aber auch die Reaktion gibt es dann.
Du warst ja bestimmt mehrmals dabei, wo dein Film vor Publikum aufgeführt, also gezeigt worden ist. Wie haben die Menschen reagiert? Reagieren die auch, ja, auch energetisch schon, dass sich was bei ihnen verändert oder, ja, oder ist da Ergriffenheit oder ja, was hast du da beobachtet?
Ja, tatsächlich ist das was ich ganz leise erhofft habe, bevor wir den Film zum ersten Mal gezeigt haben, aber nie unbedingt erwartet. Schon bei der ersten Vorstellung im Matheser hier in München wurde mir berichtet, dass eine Frau im Kino saß, die mit der Thematik vorher noch gar nichts zu tun hatte. Die war nur von ihrer Nachbarin mitgenommen worden und die hatte Symptome einer tiefen Trance im Kino. Und ich kriege jetzt natürlich nicht ganz viele Rückmeldungen, aber es gibt schon Zuschauer, die mir sagen, das ist ja Heilung im Kino oder ich habe gemerkt, wie mir immer heißer wurde und immer mehr die Kraft in mir aufgestiegen ist. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Rückmeldung, über die wir uns extrem freuen, denn die zeigt uns natürlich auch, dass es uns gelungen ist, die Kraft der Protagonisten durch den Film zu transportieren für die Leute, die sich öffnen dafür.
Wie können Menschen deinen Film erreichen? Also er wird in verschiedenen Kinos gezeigt. Ist er auch als DVD zu haben?
Ja, also im Moment beschränken wir uns noch auf die Kinovermarktung. Wenn Menschen möchten, dass unbedingt in ihrem Kino der Film gespielt wird und sie ihn auf der Kinokarte auf unserer Homepage noch nicht finden, diese Location, dann können Sie auf jeden Fall auch mit dem Kino reden. Wir machen das natürlich auch, aber wir haben 800 Kinos in Deutschland. Das ist viel Arbeit und es ist oft lange, bis man den Zuständigen in dem Kino erreicht. Gleichzeitig gibt es jetzt schon die Möglichkeit, die DVD zu erwerben, sowohl mit oder ohne Bonusmaterial. Die kriegt man, wenn man sie jetzt bestellt und bezahlt, auch günstiger, weil wir wollen, dass die, die sich jetzt schon entscheiden und uns sozusagen unterstützen, auch finanziellen Vorteil davon haben. Und ausgeliefert wird es in Deutschland, Österreich, vermutlich im April. In der Schweiz sind wir ein bisschen später dran, weil in der Schweiz erst im Januar oder Februar die Kinopremiere stattfinden wird. Die offizielle, wir hatten jetzt ein paar Vorführungen bei den Wohlfühltagen. Ja, und es gibt seit vorgestern, sind bei mir die Bücher auch eingetroffen. Es gibt ein Buch zum Film. Denn viele Kinozuschauer haben mir gesagt, die ganzen Geschichten außenrum, die Erlebnisse mit den Protagonisten, die Lehren der Protagonisten vielleicht in etwas mehr Detailtiefe, als sie im Film sind, kann man das irgendwo nachlesen? Und dann habe ich mich entschlossen, ein Buch zum Film zu schreiben. Und auch das gibt's jetzt. Man kriegt alles das über die Homepage, wunderderlebenskraft.de. Ja, und wie gesagt, also die DVDs wird es leider erst ab April geben, aber sonst werden wir vielen Kinos sozusagen es unmöglich machen, den Film zu spielen, weil ja gar nicht mehr viele Leute kommen, weil sie die DVD schon haben.
Hast du ein Exemplar des Buches da, was du mal in die Kamera zeigen könntest?
Exemplar da. Glücklicherweise ist meine Freundin im Raum und bringt es mir gerade. Ja, das ist das Buch. Also das Cover sieht aus wie das Filmplakat mit diesem kleinen Stempel, das Buch zum Film. Es hat 214 Seiten, DIN A5. Ja, hinten steht noch eine kleine Beschreibung drauf. Und ja, dieses Buch wäre vielleicht noch ein schönes Weihnachtsgeschenk für viele Leute.
Das Bonusmaterial, was ist das? Also was ist da zusätzlich zum Film? Sind da noch andere Protagonisten, also Menschen, die interviewt werden, oder ist es nur ausführlicher?
Beim Bonusmaterial werden wir vor allem unveröffentlichte Interviewpassagen der Leute, die im Film sind, mit aufnehmen. Ob wir noch jemanden mit aufnehmen, der nicht im Film ist, da überlege ich an ein, zwei Stellen noch, wäre vielleicht ganz sinnvoll. Wir haben auch noch ein paar Dinge, wo ich sage, wenn es einen weiteren Lebenskraftfilm gibt, dann wären das auf jeden Fall schon Aufnahmen für den nächsten Film. Wir hatten zum Beispiel im ersten Trailer Karl Grunig mit dem Film, ein Skimeister, der in der Lage ist, Menschen ohne Berührung abzuwehren. Nachdem sich der Film aber immer mehr von den Phänomenen der Lebenskraft wegentwickelt hat zu Heilung durch Lebenskraft oder Lebenskraft und Heilung, war er dann nicht mehr ganz so stimmig wie der Shaolin-Mönch, den wir jetzt im Film haben.
Was ich mich ein bisschen oder worüber ich mich etwas gewundert habe, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe deine Homepage intensiv mir angeguckt und über den Film gelesen, dass Wilhelm Reich nicht erwähnt wird. Ich weiß nicht, ob dir Wilhelm Reich ein Begriff ist, was ein Mensch aus unserer Kultur hier, der die Lebenskraft erforscht hat, Orgon genannt hat. Und ich persönlich habe mich früher also sehr dafür interessiert. Ich habe auch einen eigenen Orgon-Akkumulator, wo man sich reinsetzen kann. Also für mich ist es auch Erfahrung. Es ist nicht nur jetzt eine theoretische Auseinandersetzung, sondern ich weiß, dass es die Lebenskraft gibt und dass es möglich ist, die durch zum Beispiel durch einen Orgon-Akkumulator auch zu steigern. Was kannst du zu Wilhelm Reich sagen?
Also ich kenne natürlich Wilhelm Reich und seine Forschungen, genauso wie sich ja zum Beispiel auch C.G. Jung schon mit der Lebenskraft beschäftigt hat. Es gibt also da durchaus ein paar sehr wichtige Leute, auch in unserer Kultur. Und es ist aber so, dass ich mich darauf konzentriert habe, lebende Menschen, die direkt ohne Hilfsmittel was für andere tun, sozusagen in den Film zu bringen. Dass es da rund um die Lebenskraft noch sehr viel mehr zu sagen und zu tun gäbe, ist klar. Der Film ist für einen Dokumentarfilm mit 90 Minuten sowieso schon relativ lang. Insofern wäre das vielleicht Instrumente, die tatsächlich in der Lage sind, die Lebenskraft bei Menschen zu konzentrieren oder anzureichern, ein Thema für einen anderen Film. Ob ich den jemals drehe, weiß ich nicht. Das kann ich noch nicht sagen, aber es wäre auf jeden Fall ein mögliches Thema.
Ja, zum Beispiel Bernd Senf ist ein lebender Mensch, der sich sehr mit Wilhelm Reich auseinandergesetzt hat und ein wirklicher Experte auf dem Gebiet ist.
Ja, danke. Werde ich mir mal gedanklich notieren für den Fall, dass ich das Thema Reich nochmal aufgreife.
Mhm. Möchtest du noch andere Protagonisten vom Film herausgreifen und darüber sprechen, oder?
Ja, ich denke, ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen, denn die Leute sollen sich ja den Film anschauen und ich will es gar nicht so zerreden. Wir haben sehr viel verbale Information auch im Film, aber das Wichtige ist eigentlich die Wirkung des Films und das ist genau das, auch was viele Menschen bestätigen. Sogar Leute, die die Sprache nicht verstehen. Wir hatten jetzt in Slowenien jemand dabei, da haben wir den Film in Deutsch mit slowenischen Untertiteln gezeigt. Das war eine Amerikanerin, die hat kein Wort verstanden und war trotzdem extrem beeindruckt davon. Und insofern, ich denke, die Protagonisten kann jeder auf der Homepage nachlesen, kann auch ein bisschen schauen, was machen die. Da gibt's Links zu jedem Protagonisten, sofern sie einen Link, eine Homepage haben. Und zu sehr ins Detail, ich glaube, ich habe vorher schon so ein bisschen den Fluss des Films beschrieben. Es würde vielleicht den Spaß der Zuschauer verderben, wenn ich zu sehr ins Detail gehe.
Was ich vom Film gesehen habe, also den Trailer oder die Trailer, du hast eben auch sehr viel Wert auf schöne Bilder gelegt, ne? Auf harmonische Übergänge und also alles, was irgendwie auch ein erhebendes Gefühl gibt. Kann man das so ausdrücken?
Das ist sehr schön ausgedrückt. Ja, besser hätte ich es auf keinen Fall gekonnt. Der Film soll die Menschen tatsächlich erheben. Er soll auch ein Instrument sein, dass die Menschen sich dem Thema öffnen und vielleicht sogar der Heilung öffnen und dass sie nicht nur mit einem guten Gefühl aus dem Kino gehen, sondern sich fragen, ja, wär das auch für was für mein Leben? Es gibt ja durchaus auch ein paar negative Aspekte, vor allem im indischen und asiatischen Raum einer stark erhöhten Lebenskraft bzw. Kundalini-Kraft. Da gibt's Berichte über Gefahren. Wir beschreiben in dem Film auch in relativ wenigen Sätzen, was der Unterschied ist zwischen China und dem Vorgehen im Westen und warum dieses Vorgehen, das wir gegen Ende des Films zeigen, unseres Erachtens eine sichere Sache ist. Und insofern denken wir, man kann wirklich mit einem guten Gefühl die Sache angehen und darum auch schöne Bilder, die die Menschen Appetit machen, solche Dinge selbst erleben zu wollen.
Gut, gibt es von deiner Seite noch was, etwas, was du über Lebenskraft, über dich oder über den Film sagen möchtest?
Ja, ich glaube, du hast schon so umfassend gefragt. Fällt mir jetzt auf Anhieb nichts ein. Ich sage auf jeden Fall mal an dieser Stelle ein herzliches Danke dir für deine Zeit, für deine Bemühungen. Weiterhin viel Erfolg mit deinem Sender und hoffe, wir sehen uns auch persönlich mal wieder.
Okay, ja gut. Vielen Dank auch an dich. Danke.
Danke. Tschüss.